Es geschah vor über 50 Jahren, aber ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Ich war noch etwas außer Atem, ich hatte kräftig in die Pedale treten müssen, um rechtzeitig anzukommen. Als ich auf dem Perron ankam, auf dem Gleis, stand der Zug schon zur Abfahrt bereit. Ich stieg schnell ein, mit einem sanften Ruck fuhr der Zug los. Ich betrat das erste freie Abteil, meine Geige verstaute ich auf der Gepäckablage und setzte mich. Ich war unterwegs ins Konservatorium nach Bern. Die Fahrt mit dem Schnellzug würde 16 Minuten dauern. Als ich mich an die Geigenstunde von letzter Woche erinnerte, wurde mir unwohl. Ich bekam seit der dritten Klasse Geigenunterricht und früher hatte ich auch geübt, aber das war schon etwas länger her. Ich habe in dieser Zeit meine Geige pro Woche 2 bis 3 Mal ausgepackt. Einmal in der Geigenstunde, einmal in der Probe des Orchestervereins und dann noch im Streichensemble des Gymnasiums, so dieses denn überhaupt stattfand. Frau Schmid, meine Geigenlehrerin, hat sich an meinem Nichtüben gestört. In der letzten Stunde hatte sie Klartext mit mir gesprochen. Rudi, hat sie gesagt, wenn du weiterhin nichts übst, dann schmeiß ich dich raus. Ich will dich unter diesen Umständen nicht mehr weiter unterrichten. Rausgeschmissen zu werden, wäre mir schon peinlich gewesen. Aber auch diese Woche war gleich verlaufen wie die vorigen. Jetzt sind es wohl noch 13 Minuten bis nach Bern. Was kann ich jetzt noch tun? Ich habe meine Noten aus dem Geigenkasten geholt, speziell das Etüdenheft, und dieses einmal durchgesehen. Ich habe mich gefragt, gibt es da eine Übung, die ich vielleicht spielen könnte? Ich habe mich für eine Etüde entschieden und die Noten gelesen und mir vorgestellt, wie ich das spielen würde, den Bogenstrich, die Fingersätze, und schon waren wir in Bern. Zu Fuß war das Konservatorium 10 Minuten vom Bahnhof entfernt und schon begann die Geigenstunde. Frau Schmid hat mich begrüßt, ich habe meine Geige gestimmt und dann kam sie direkt zur Sache. So Rudi, was hast du diese Woche geübt? Ich habe das Etüdenheft an der besagten Stelle aufgeschlagen und dann die ausgewählte Etüde erstmals wirklich gespielt. Den Kommentar von Frau Schmid vergesse ich wohl nie mehr. Moment, man merkt den Unterschied. Doch, man merkt den Unterschied. Ich habe an diesem Tag erfahren, wie groß der Effekt von mentalem Training oder wie es technisch wohl korrekter heißen würde, der Effekt von Simulation ist. Simulieren hatte ich bisher nur im Sinne von Vortäuschen gekannt, also zum Beispiel eine Krankheit vortäuschen, Fieber vortäuschen, damit man nicht in die Schule muss. Es gibt aber eben auch eine Simulation im Sinne eines Trainierens an einem Modell. Ich denke hier an Flugsimulator, Fahrsimulator und so weiter. Und bei all diesen Simulatoren geht es um die Vermittlung von Lernprozessen. In der heutigen Predigt geht es um einen Lern- oder Wandlungsprozess. Es geht um den wohl wichtigsten Veränderungs- oder Wandlungsprozess von uns Menschen und vor allem geht es darum, wie dieser Prozess geschehen kann. Beim Evangelium, bei Gottes Erlösungsbotschaft geht es ja nicht nur darum, dass uns gefallenen und zerbrochenen Menschen die Strafe für die Sünde erlassen wird, was als Rechtfertigung bezeichnet wird, sondern es geht doch auch darum, dass die Sünde nicht mehr unser Leben beherrschen soll, nicht mehr unser Leben bestimmen soll, was oft als Heiligung beschrieben wird. Unser Leben soll das Ziel erreichen und nicht verfehlen. Es soll nicht daneben gehen. Die Ausgangslage und Notwendigkeit dieser Veränderung möchte ich an einer Freske von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle beschreiben. Der Mensch ist von Gott zum Bilde Gottes als sein Bild geschaffen worden. Satan hat Gott gegenüber dem Menschen ganz falsch dargestellt, er hat das Gottesbild verzerrt und den Menschen so zur Sünde verleitet. Der Sündenfall führt zur Trennung des Menschen von Gott. Durch die Sünde wurde auch das Gottesbild zerstört. Der Mensch stellt nicht mehr das Bild Gottes dar oder höchstens noch in einer verzerrten Art und Weise. In Jesus Christus kommt der Sohn Gottes auf diese Erde und zeigt den Menschen, wie Gott wirklich ist. Er korrigiert also das falsche Gottesbild oder die falschen Gottesbilder. Er stellt die Beziehung zwischen Mensch und Gott wieder her. Er verhilft dem Menschen dazu, dass er wieder Bild Gottes sein kann. Die Ziele der Veränderung sind hochgesteckte Ziele. Paulus führt dies an verschiedenen Stellen aus. Und ich habe es angedeutet mit Worten. Teilweise sind es Dinge, die der Mensch tun soll, teilweise sind es Dinge, die Gott tut. Es ist ein Zusammenwirken. Paulus schreibt, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr im Innersten von Gott umwandeln. Lasst euch eine neue Gesinnung schenken. Dann könnt ihr erkennen, was Gott von euch will. Ihr wisst dann, was gut und vollkommen ist und was Gott gefällt. Oder zieht euer altes Ich mit seinen Gewohnheiten aus und zieht das neue Ich an, das Gott euch schenkt. Lasst euch von Gott zu neuen Menschen machen, die nach seinem Bild geschaffen sind und seinen Willen erfüllen. Oder Kolosserbrief, führt also euer Leben als Menschen, die Gott erwählt hat, um ihnen seine Liebe zu erweisen und sie zu seinem Volk zu machen. Seid mitfühlend, freundlich, ehrerbietig, nachsichtig und geduldig. Kommt miteinander aus. Tragt es keinem nach, wenn er euch Unrecht getan hat. Tut alles in der Liebe. Sie verbindet euch und führt euch dadurch zur Vollkommenheit. Der Frieden, den Christus schenkt, soll euer ganzes Denken und Tun bestimmen. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Oder schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Sitten. Gott wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Jesus fordert gar, dass wir vollkommen sein sollen, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Andere übersetzen, weil euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und für alle mit einer Neigung zum Perfektionismus sei hier darauf hingewiesen, dass vollkommen hier übrigens nicht primär perfekt oder fehlerlos meint, sondern zielorientiert. Es kommt von griechisch teleios, abgeleitet von telos, das Ziel oder das Ende. Nun noch zur Motivation für Veränderung. Es ist weder Furcht vor Strafe noch Hoffnung auf wenigen Lohn, der Jesu Jünger veranlasst, ihm zu folgen, aber des Heilandes unvergleichliche Liebe, die sich in seiner irdischen Pilgerschaft von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha offenbarte und das Bild seiner Erscheinung erweichen und bezwingen die Seele. Liebe erwacht in den Herzen aller, die ihm nahe sind. Sie hören seine Stimme und folgen ihr. Wie kann das geschehen? Wie können wir diese hochgesteckten Ziele der angestrebten Veränderung erreichen? Dies sind die Fragen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen. Und dabei möchte ich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger sprechen und in irgendeiner Art und Weise Druck erzeugen, sondern ich möchte eher Hilfestellungen geben und ermutigen. Wie können du und ich zum Bilde Gottes werden, so wie Gott das gedacht hat? Wir möchten uns mit quasi neurotheologischen Aspekten beschäftigen. Das Gehirn ist ja eine sehr komplexe Struktur. Es ist die oberste Schaltzentrale unseres Seins. Und wir werden versuchen, das heute einfach zu machen. Meine Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Gehirn und einem Computer? Im Computer ist die Hardware fix gegeben und sie ändert sich nicht. Das wissen alle, die noch die frühere Zeiterinnerung haben. Ein neues Programm hat oft so viele Ressourcen gebraucht, dass man einen neuen Computer anschaffen musste. Beim Gehirn ist das anders. Das Gehirn verändert sich davon, von der Abhängigkeit, wie wir es gebrauchen. Das Gehirn wächst quasi mit. Ich möchte also heute etwas über die neuronale Plastizität erzählen, über die Veränderbarkeit des Gehirns. Unter neuronaler Plastizität versteht man die Eigenschaft, dass sich Synapsen, also die Verbindungsstellen zwischen den Nervenzellen oder auch ganze Hirnareale in der Abhängigkeit ihrer Verwendung verändern. Neuronale Plastizität beinhaltet die Veränderung und Beeinflussung der Funktion dieser Schaltstellen, die Bildung von neuen Synapsen, die Übernahme von neuen Funktionen durch bestehende Zellen oder Zellnetzwerke und auch die Bildung von neuen Zellen. Und diese neuronale Plastizität ist wesentlich für alle Lern- und Gedächtnisprozesse. Lernprozesse, das sind ja Verschaltung von Synapsen. Es ist aber auch wichtig für das Erhalten einer ausgeglichenen Stimmung. Die neuronale Plastizität ist im Kindesalter am höchsten, scheint aber ein Phänomen zu sein, das lebenslänglich nachweisbar ist. Das hat sich die Vorstellung geändert, seit ich studiert habe. Grundsätzlich könnte das Gehirn quasi mit einem Muskel verglichen werden. Das, was man trainiert, wird stärker. Einer der wohl wichtigsten Teile des Gehirns, etwas, was uns ganz wesentlich vom Tier unterscheidet, ist der vordere Teil des Gehirns oder der Stirnlappen, der sogenannte Frontallappen. Bei einer Katze macht er etwa 3,5% aus, beim Hund 7%, beim Schimpansen 17% und beim Menschen 33% des Gehirns. Und dieser vordere Teil des Gehirns stellt den wichtigsten Werkzeugkasten des Gehirns dar. Er steuert das logische Denken, Denken höherer Ordnung. Er steuert auch das soziale Verstehen, komplexe Entscheidungsfindungen, Integration von verschiedenen Dingen, Konzepte entwickeln, kritische Bewertung von Informationen. Alles das läuft über den präfrontalen Kortex. Auch die Exekutivfunktionen, also wie wir unsere Aufmerksamkeit regulieren, ob wir planen können, organisieren, die Steuerung für angemessenes soziales Verhalten, alles das läuft da vorne ab. Auch das Denken über das Denken, die Fähigkeit, Einsicht zu entwickeln in sich selbst oder in andere, das moralische Gewissen, emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz wird in der Bibel Liebe genannt oder auch Empathie hat dort ihren Sitz. Wenn wir jetzt, das Grüne ist jetzt dieser präfrontale Kortex, ein Gehirn, das in einem guten Zustand ist, hat eine starke Kontrolle von oben nach unten. Also von diesem präfrontalen Kortex werden alle anderen Hirnareale quasi gesteuert. Gedanken, Aufmerksamkeit, Handeln, Emotionen. Wenn wir uns ausgeruht, interessiert und kontrolliert fühlen. Ich möchte euch ein Beispiel geben für eine starke Funktion dieses Frontallappens. Seine Erfahrung, die Tony Dyson von der Gemeinde Le Gult vor ein paar Jahren in Burgdorf erzählt hat. Tony hat Flugstunden genommen und er hat jeweils eine Kamera gehabt im Cockpit, um die Flugstunde aufzuzeichnen, damit er das nachher nachlernen konnte, nachsimulieren konnte, damit er besser lernen konnte. Und direkt bevor er die Pilotenprüfung gemacht hat, haben sie noch eine Außenlandung gemacht auf einer Graspiste in einem kleinen Flugplatz. Und da musste er durchstarten, weil bei der Landung irgendetwas nicht gut geklappt hat. Der Tower hat ihm dann gemeldet, das linke Rad fehlt. Auf einem Video, welches Sie sehen könnt, auf YouTube mit dem Sprichwort Notlandung ohne Rad, ist der ganze Prozess aufgezeichnet dann von dieser Außenlandung bis zur Notlandung auf dem Flugplatz Basel. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, aber als Toni das in unserer Gemeinde erzählt hat, hat man gesehen, wie quasi alle irgendwie mitgeflogen sind. Man hat richtig die körperliche Anspannung gespürt und sie waren alle erleichtert, als Toni da gelandet ist und nichts gebrannt hat. Toni hat erzählt, wieso er so ruhig bleiben konnte, wieso keine Panik ausgebrochen ist. Er hat gesagt, ich habe den Fluglehrer gekannt und ich habe ihm vertraut. Wenn der Fluglehrer mit an Bord ist, lachen sich auch schwierige Situationen meistern. Wenn Jesus mit an Bord ist, dann kann das Leben gelingen, auch wenn es schwierige Situationen gibt. Tonys Erfahrung ist ein Beispiel für diese Funktion des Frontallappens. Er hat gesagt, es gab schon eine Phase, wo Angst aufkommen wollte, wo Panik losbrechen wollte. Aber das Gehirn hat von ganz oben gesagt, das hilft jetzt nichts. Dafür ist jetzt keine Zeit und es hat die Angst abgestellt. Unter Bedingungen von unkontrollierbarem Stress oder Müdigkeit sind die Verbindungen von diesem Gehirnteil zu den anderen, die sind geschwächt. Es kommt zu einem Verlust von dieser Kontrolle. Und dann werden primitivere Regionen des Gehirns, in der anderen Seite der Darstellung rot hervorgehoben, werden die Kontrolle übernehmen. Unbewusste Reaktionen, Gewohnheiten. Chronische Stressbelastung führt sogar dazu, dass die Verbindungen sich zurückentwickeln, dass es zu einer Atrophie kommt, dass das Ganze einfach geschwächt ist. Man kann dann nicht mehr so überlegt und reagieren. Das hat Auswirkungen für das Leben. Diese Auswirkungen hier sind bei Ärzten geschrieben, aber es gilt auch für andere Tätigkeiten. Wenn diese Funktion nicht mehr da ist, wird man vergesslich, man kann weniger gut konkret denken. Das führt zu erhöhten medizinischen Fehlern. Es gibt Konzentrationsschwierigkeiten, man ist einfach schlechter organisiert. Das heißt, schwierige, komplexe Aufgaben lassen sich nur noch schwerer bewältigen. Die Entscheidungsfindung ist beeinträchtigt. Das führt zu suboptimalen Pflege, zu medizinischen Fehlern. Man hat weniger Einsichtsvermögen. Das Urteilsvermögen ist geschwächt, auch das moralische Gewissen. Das heißt, schlechteres Engagement für Professionalität, unprofessionelles Verhalten. Das Einfühlungsvermögen ist vermindert, Mitgefühl fehlt. Das wirkt sich auf die Kommunikation aus, mit Patienten, mit Mitarbeitern. Der Optimismus nimmt ab, die Ausdauer ist vermindert, man wird eher zynisch, man engagiert sich weniger, man kann sich schlechter selber regulieren, die hemmende Kontrolle fällt weg, höhere Wahrscheinlichkeit für unprofessionelles Verhalten. Eine ungenügende Funktion dieses Hirnteils führt bei anderen Berufen zu anderen Fehlern oder Konsequenzen. Wenn dieser präfrontale Kortex nicht mehr gut funktioniert, werden wir auch als Christen einfach fehleranfälliger. Wir treffen schlechtere Entscheidungen, wir leben nicht mehr nach unseren Werten oder wir werden von niedrigeren Hirnzentren oder Instinkten gesteuert. Wichtig ist hier der Zustand des Frontallappens. Wenn wir müde sind oder wenn wir gestresst sind, funktioniert er schlechter. Wenn wir tief schlafen oder sehr stark gestresst sind, funktioniert er überhaupt nicht mehr. Entscheidend für den Stress ist auch die subjektive Wahrnehmung, das Gefühl, ob wir das jetzt noch schaffen können oder nicht. Ich habe schon gesagt, mit dem Fluglehrer an Bord ist die Landung auch ohne linkes Rad zu schaffen. Wenn Jesus mit im Boot ist, dann ist es auch möglich, schwierige Lebenssituationen zu meistern. Wenn wir ihm vertrauen, dann müssen wir nicht mehr so mit Stress reagieren. Damit unser Hirn gut funktioniert, lohnt es sich, zu ihm Sorge zu tragen. Also gesunde Ernährung, viel Bewegung, genügend Licht und Schlaf, Regelmäßigkeit, viel Wasser trinken, Mäßigkeit und so weiter. Alles das ist wichtig. Der zweite Punkt der Neurotheologie sind die Spiegelneuronen. Wer hat schon von denen gehört? Eine kleine Minderheit. Spiegelneuronen sind spezielle Zellen in unserem Gehirn. Die sind erst 1992 bei Affen beschrieben worden und bei Menschen erst etwa 2018. Sind relativ große Zellen und die machen, dass wenn jemand einer Handlung zuschaut, dass beim Betrachter das Gleiche passiert wie bei demjenigen, der die Handlung macht. Diese Spiegelneuronen simulieren quasi die Handlung. Und wie schon gesagt, simulieren bedeutet hier nicht vortäuschen, sondern eigentlich etwas eintrainieren. Diese Simulation, die kann sich auf einer motorischen Ebene bewegen, Behandlungsabläufe. Vielleicht habt ihr schon gesehen, wenn ihr in einer Gruppe seid und jemand gähnt, dann gähnen sofort andere mit, das ist richtig ansteckend. Es kann sich aber auch auf Emotionen beziehen. Man kann erkennen, man kann spüren, was andere spüren, auf das Kognitive, auf Gedanken, man kann denken, was andere über sich denken, und all das trägt zur Sympathie bei. Spiegel, die spiegeln, die bewerten etwas nicht. Ob wir Gutes lernen oder Schlechtes, hängt nicht vom Spiegel ab, sondern in Situationen, die wir spiegeln. Die Spiegelneuronen simulieren das, was sie sehen, das, womit wir uns beschäftigen. Sie bewerten nicht, was gut ist und was nicht. Das müssen wir weiter oben im Gehirn tun, eben zum Beispiel im präfrontalen Kortex. Ich denke, es ist euch bewusst, dass vom Spiegeln bereits in der Bibel die Rede ist. 2. Korinther 3,18 ist heute auch in der Lektion vorgekommen. Es heißt dort, wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Die gute Nachricht übersetzt, wir alle sehen mit unverhülltem Licht die Herrlichkeit des Herrn. Dabei werden wir selbst in das verwandelt, was wir sehen, und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Dieses Spiegeln kommt wiederholt vor im Schriftum von Ellen White. Das ist eine geistige und geistliche Gesetzmäßigkeit, dass wir uns durch Betrachten einer Sache verändern. Das Denken passt sich allmählich den Dingen an, mit denen es sich befasst. Durch das Schauen werden wir verändert, indem wir bei der Liebe Gottes und unseres Erlösers verweilen, indem wir die Vollkommenheit des göttlichen Charakters betrachten und die Gerechtigkeit Christi im Glauben als die unsere beanspruchen, sollen wir in dasselbe Bild verwandelt werden. Das Gute ist das Ergebnis der göttlichen Kraft, die die menschliche Natur verwandelt. Durch den Glauben an Christus kann das gefallene Volk, das er erlöst hat, jenen Glauben erlangen, der durch die Liebe wirkt und die Seele von aller Verunreinigung reinigt. Dann treten Christusähnliche Eigenschaften in Erscheinung, denn durch den Anblick Christi werden die Menschen in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Charakter zu Charakter. Aber lasst uns unsere Augen auf Christus richten, und er wird uns bewahren. Wenn wir auf Jesus schauen, sind wir sicher. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Indem wir ständig auf ihn schauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Die Kraft zum Glauben kommt von Gott. Indem wir Christus anschauen, werden wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt und ihm immer ähnlicher. Wenn wir Jesus betrachten, prägt sich sein Bild dem Auge der Seele ein und wirkt sich auf jeden Teil unseres täglichen Lebens aus. Es erweicht und unterwirft unser ganzes Wesen. Indem wir ihn betrachten, werden wir dem göttlichen Gleichnis, ja dem Ebenbild Christi gestaltet. Diejenigen, die Christus zu ihrem täglichen Begleiter und vertrauten Freund machen, werden spüren, dass die Mächte einer unsichtbaren Welt um sie herum sind. Und indem sie auf Jesus schauen, werden sie seinem Bild gleichgestaltet. Durch das Schauen werden sie nach dem göttlichen Muster verändert. Diese Verwandlung ist ein Prozess. In einem Kommentar habe ich die Sätze gefunden, und wir alle werden in sein Ebenbild verwandelt, von einem Grad der Herrlichkeit zum anderen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Umwandlung in sein Ebenbild nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern in einem längeren Prozess stattfindet. Das Verb metamorphumeta, wir werden verwandelt, steht im Präsens und weist auf den kontinuierlichen Charakter der Veränderung hin, während die Worte von einem Grad der Herrlichkeit zum anderen den fortschreitenden Charakter betonen. Das Konzept, dass das Schauen hilfreich ist, ist bereits alt. Ich denke, ihr könnt euch erinnern an die Geschichte im vierten Buch Mose, als das Volk Israel ungehorsam war und dann zur Strafe Giftschlangen gekommen sind. Sie haben dann gebetet. Gott sprach dann zu Mose, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose, heißt es, machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf diese Schlange sah, blieb am Leben. Im Johannesevangelium Kapitel 3 bezieht Jesus dieses Bild auf sich. Er schreibt dort, Mose richtete den Pfahl mit der bronzenen Schlange sichtbar in der Wüste auf. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden. Dann wird jeder, der ihm vertraut, durch ihn das ewige Leben finden. Welches sind unsere giftigen Schlangen? Welches sind deine giftigen Schlangen? Was setzt dir zu? Was hemmt dich in deiner Entwicklung? Was macht dich unzufrieden, unglücklich oder gar krank? Welches sind deine Stolpersteine? Geht es um fehlenden Selbstwert, um Neid, um Habsucht? Oder geht es um Perfektionismus, eigentlich um das sich ausrichten an dem, was andere denken? Geht es darum, dass du es allen recht machen willst? Sich ständig mit anderen vergleichen müssen? Geht es um erlebte Verletzungen durch andere Menschen, darum nicht vergeben zu können, sich abgelehnt, sich ungeliebt fühlen? Geht es um sich selber nicht annehmen können? Geht es um Einsamkeit? Es gibt noch viele andere giftige Schlangen. Aber es ist hilfreich, wenn wir nicht auf die Bissverletzungen schauen, sondern dorthin, wo die Hilfe herkommt, auf die Lösung des Problems, auf den Erlöser, auf Jesus schauen. Er hilft allen, die auf ihn sehen und sich auf ihn verlassen. Er ist der Herr, unser Arzt. Allerdings stellt sich die Frage, wo ist Jesus? Wo ist Jesus? Wenn wir auf ihn schauen wollen, dann müssen wir wissen, wo er ist und wo wir ihn finden können. Seht ihr Jesus? Könnt ihr es lesen? Manchmal müssen wir bereit sein, Neues zu wagen, vom gewohnten Muster, von dem, was alle machen, abweichen, so wie es alle verstehen. Hier konkret nicht auf die Linien achten, sondern auf die Zwischenräume. Das Wichtigste zuerst, das Allererste, was zu tun nötig ist, ist eine richtige Vorstellung von Gott zu entwickeln. Nicht eine Vorstellung, die auf dem eigenen menschlichen Urteilsvermögen beruht, sondern eine Vorstellung, die in einem konstanten Studium von Gottes Wort und dem Charakter und Leben von Jesus beruht. Wo finden wir Jesus? Wie gesagt, in seinem Wort. In der Gemeinde. Er hat gesagt, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. In der Gemeinde, im Gottesdienst und im Potluck. Jedes Glied hat Gaben zum gemeinsamen Nutzen. Wir brauchen einander. Es geht nicht um Solo-Christen. Und diese Gemeinde hat Christus versprochen, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Jesus lässt sich aber auch in den geringsten und bedürftigsten Mitmenschen finden. Matthäus 25, Vers 40. Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich weiß nicht. Wenn du dieses Bild anschaust, gefällt es dir? Vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du gar nicht erkennen, dass es auf Jesus hinweist. Wenn du das Bild aber lange genug fixierst und ich es dann wegklicke, dann kannst du vielleicht Jesus schauen. Also nochmal, das Bild fixieren, ganz exakt auf das Bild schauen und dann wegklicken. Vielleicht siehst du ganz kurz, wie das Gericht von Jesus, das Gesicht von Jesus aufleuchtet. Wenn wir uns um die Geringsten, die Notleidenden, die Nackten oder Kranken bemühen, so wie Jesus es gemacht hat, dann können wir wahrscheinlich darin auch plötzlich Jesus erkennen. Denn wie gesagt, was wir diesen getan haben, sagt er, haben wir ihn getan. Ich habe vor einiger Zeit eine Aussage eines amerikanischen Gelehrten über die Entwicklung des Christentums gelesen. Er schreibt, das Christentum begann in Palästina als eine Gemeinschaft, als eine Beziehung. Es wanderte danach nach Griechenland und wurde zu einer Philosophie, zu einer Art zu denken. Danach zog es weiter nach Rom und wurde zu einer Institution, ein Ort, an den man geht. Und dann nach Europa, wo es eine Kultur ist, eine Lebensweise. Schließlich ließ es sich in Amerika nieder, wo es zu einem Geschäft, zu einem Unternehmen, zu einem Wirtschaftsunternehmen wurde. Es geht nicht in erster Linie um das Denken, die Philosophie oder darum, wo man hingeht, darum, wie man lebt oder um das Geschäft. Aber es geht auch nicht bloß um die Gemeinschaft, obschon diese sehr wichtig ist. Ganz am Anfang des Christentums steht nämlich Jesus Christus und er hat uns in seine Nachfolge eingeladen. Es geht um Jüngerschaft, es geht darum, von ihm zu lernen, es geht darum, immer auf ihn zu schauen und uns von ihm in sein Bild verändern zu lassen. Und es geht auch darum, dass wir das Licht, das wir von ihm erhalten haben, das auf uns strahlt, auch weitergeben können, dass es durch unser Leben auch abstrahlt zu anderen Menschen und diese Menschen in den Jüngerschaftsprozess hinein einlädt. Ich weiß nicht, wer von euch das bekannte englische Lied kennt, Turn Your Eyes Up on Jesus. Es ist in unserem Liederbuch leider nicht enthalten, aber der Text fasst wunderbar zusammen, was ich heute mit der Predigt mit euch teilen wollte. Schau immer auf Jesus, halte ihn in deinem Blickfeld, unabhängig, wie deine Lebenssituation ist. Er bringt Licht in deine Dunkelheit, er führt dich und du kannst sicher sein, dass die Sünde und das Böse in deinem Leben ihre Herrschaft verlieren. Der Blick auf deinen Erlöser führt zu einem Leben in Fülle und Freiheit. Deswegen richte deine Augen immer auf Jesus. Dies wünsche ich mir für euch alle und auch für mich. Amen.